weiter fortfahren mit Top 3 der Agenda, und zwar ISRS vor SMIs. Das Update wird jetzt Kati Beiersdorf. Da würde ich mal gleich an Sie übergeben, uns dann das Thema vorzustellen.
Ja, vielen Dank, Herr Landwehrmann. Herzlich willkommen zurück zu diesem undankbaren Tagesordnungspunkt direkt nach der Mittagspause. Aber ich glaube, das Thema wird alle wach halten und wachrütteln. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht auch die Punkte, die ich vorstellen werde, schon diskutieren können. Also wenn Sie Anmerkungen haben, jederzeit gerne, müssen wir nicht bis zum Ende der Präsentation warten. Es gibt sicherlich die ein oder anderen Punkte, die man schon diskutieren kann und wo es vielleicht auch dann hilfreich ist, den Vertretern, die wir ja in dieser Runde auch zahlreich haben, die bei den EFRAG-Gremien dabei sind, sei es im SR Board oder SR Tech oder auch in den Arbeitsgruppen oder sogar auch in der Pilotgruppe. Da haben wir auch drei Mitglieder des Fachausschusses dabei, dass man dort auch diese Informationen dann vielleicht teilen oder weitergeben kann. Ich möchte zunächst auf den Zeitplan hinweisen, den es gibt zu der Diskussion des Standards für SME und vielleicht noch einmal einen Schritt zurück, auch wenn die meisten von Ihnen das vielleicht schon wissen. Es gibt ja nicht nur den Standard, der verpflichtend anzuwenden sein wird für alle kapitalmarktorientierten SME, sondern es gibt auch oder es sollen auch Leitlinien entwickelt werden für die SME, die freiwillig diese Leitlinien anwenden möchten. Das war ursprünglich beides für das Z2 geplant. Das ist jetzt ein bisschen offen. Sie haben es vorhin vielleicht an dem Zeitstrahl schon gesehen, den wir eingangs in dem Top 1 aufgelegt hatten, dass man sieht, dass ursprünglich war es geplant, beides im Z2 zu verabschieden und auch zur Konsultation dann freizugeben. Jetzt ist es noch offen, ob man sich auch schon in dieser Zeit es schafft, den Voluntary Standard, also die Leitlinien zur Konsultation bereitzustellen. Das wird man sehen. Für den Standard, für den verpflichtenden Standard, der LSME heißt, weil er für die Listed SMEs gedacht ist und entwickelt wird, da ist es geplant, dass dieser spätestens im April, vielleicht auch schon im März, durch das SR Board freigegeben wird und dann zur Konsultation gestellt werden kann. Ob es also hier eine 90 oder 100 Tage Konsultationsfrist geben wird, das hängt ein bisschen davon ab, wie schnell man mit der Entwicklung oder mit der Freigabe dann auch fertig wird. Die Diskussionen, die wir jetzt sehen, die finden sowohl im SR Tech als auch im SR Board statt. Es gab aber vorangestellt, gerade auch im Januar, von der LSME Community die Diskussion zu diesem Standard, zu der konzeptionellen Ausgestaltung und auch zu den Inhalten und auch in der EFRAG Expert Working Group. Wer sich jetzt fragt, was das eigentlich für eine Working Group ist, das ist sozusagen noch das Überbleibsel aus der PDF-Arbeit seinerzeit. Das ist also dieselbe Arbeitsgruppe, die auch Cluster 8 betreut hat. Das war eben damals auch schon der SME-Standard oder die Vorüberlegung für so einen SME-Standard. Was wieder auffällig ist und auch ein bisschen schade, dass man die Basis for Conclusions sich erst für April 2023 vorgenommen hat, was im Zweifelsfall eben auch dazu führen kann, dass wir erst während der Konsultation dann auch die Basis for Conclusions sehen werden, die Kosten-Nutzen-Analyse für März bis Juni. So viel vorab. Also das sind die Diskussionen, die gerade stattfinden. Die Präsentation, die ich hier vorbereitet habe, die ist schon wieder nicht mehr auf dem neuesten Stand, weil es gerade gestern auch wieder eine Sitzung beim SR Tech zu diesem Thema gab. Aber ich glaube, so die groben Leitlinien kann man trotzdem darstellen und auch diskutieren. Und das, was sich gestern bei der Tech-Diskussion noch ergeben hat, das werde ich dann so ergänzen. Was ist das grundsätzliche Konzept, was
Darf ich mal
sich.
kurz nochmal reingehen? Also vielleicht erst mal kurz nochmal zur Präsentation. Ich glaube, das ist noch nicht im Präsentationsmodus, dieser Foliensatz. Da
Okay.
sonst sieht man ziemlich viel von dem drumherum, aber nicht so. Dann kann man vielleicht
Ah,
besseren
okay.
Blick auf
Ich gucke
die
mal.
Folien hat. Ah ja, genau. Und vielleicht nochmal
Sieht
kurz,
man es
vielleicht ein Wort.
jetzt?
Ja, jetzt ist aber noch nicht die Präsentation selber. Also ich sehe jetzt hier nur, ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Den großen Bildschirm von PowerPoint, aber noch nicht den, da müssen wir wahrscheinlich den Präsentationsmodus wechseln.
So, woher macht er nicht? So, ich muss hier noch einen Modus wechseln.
Gut, sonst können wir es zur Not auch so nachvollziehen. Wäre nur vielleicht noch ein bisschen.
Vielleicht kann das ja jemand anderes eingeben. einblenden.
Ich kann das gern für dich teilen,
Kathi.
Kathi.
Ja, das wäre lieb. Dankeschön. Dann mache ich
Und,
das
und vielleicht
hier
noch mal ein
drauf.
kurzes Wort zu dem, oder kommt, vielleicht kommt das ja dann auch noch von, zu dem Engagement von Herrn Weißheim da in der europäischen Diskussionsgruppe.
Ich brauche noch Freigabe, Frau Barmann.
Das ist einfach nur, dass alle das noch einfach einfacher sehen können, dann, weil sonst haben wir dann immer diesen großen Ausschnitt.
Ja, sehr gerne. Also ich hätte gedacht, dass es hier schon auf dem großen
jetzt
Ausschnitt
sieht
ist.
Wunderbar.
Von daher, danke
das ist,
für den
ist das bei
Hinweis.
mir jetzt so?
Wunderbar. Genau, in der Community Group, die EFRAG ins Leben gerufen hat, um eben die Konzepte und Inhalte auch für den LSME und den VSME abzustimmen, dass auch Herr Weißheim hat sich bereit erklärt und ist dort auch Mitglied geworden in dieser Gruppe. Und da gab es im Januar eine Diskussion dazu. Ich weiß nicht, Herr Weißheim, möchten Sie am Anfang oder am Ende da nochmal dazu ausführen, welche Themen dort adressiert werden?
So viel habe ich dazu eigentlich im gegenwärtigen Stadium tatsächlich noch nicht zu sagen. Wir hatten uns ja zwischenzeitlich auch mal ausgetauscht in kleinerer Runde schon. Diese Zirkel sind relativ groß, zwischen 60 und 100 Personen für LSMI und ISMI. Und die, ja, die Präsentation, die uns da vorgelegt wurde, ich habe hier auch den Kollegen vom DRSC weitergegeben, die war recht umfangreich. Es ging eigentlich um eine Auswertung der zuvor abgefragten Punkte. Da wurde so ein Fragenkatalog rundgegeben, der allerdings in der ersten Runde bei den LSMEs gar nicht funktionierte, sondern man konnte erst einen Tag vorher dann zugreifen, das hat auch nicht richtig funktioniert. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Verfahren sagt mir im Moment noch nicht so richtig zu. Klar, da werden Meinungen geäußert, aber man weiß noch nicht so richtig, finde ich, wo es dann letzten Endes hingehen wird. Ist auch vielleicht verfahrensimmanent so ein Ansatz. Man hört sich das alles an, gefühlt bildet man aber auch bestimmte Richtungen, glaube ich, schon ab. Und ich glaube auch, dass bestimmte Themen schon ein bisschen vorgezeichnet sind seitens Brüssel. Ich denke, dass unser Input tatsächlich dann wertvoller wird, je weiter das Verfahren voranschreitet. Aber es wird alles sehr schnell gehen. Frau Beiersdorf hat es ja eben schon gesagt, oder Herr Lampermann. Das wird jetzt relativ rasch dann umgeklappt und in eine Konsultation überführt, bezogen auf die vorrangig zu bearbeitenden gelisteten KMU. Und das geht wirklich jetzt dann sehr rasch. Da muss man fast gucken, dass man die Finger noch dazwischen bekommt. Gut, die Konsultation im Rahmen derer kann man natürlich auch noch was beibringen, das ist schon richtig. Aber im Vorfeld ist nicht mehr viel Zeit.
Also was ich noch ganz interessant war aus den Unterlagen, Herr Weißheim, das war ja auch nochmal die Zahl der Betroffenen, insbesondere von den verpflichtenden Standards, ne? Das war, glaube ich, dass man da, wir gingen ja von 60 bis 70 aus, die kamen sogar auf 70 listed SMEs. Und was noch interessanter war, war so ein bisschen die Information, dass die Zahl der nicht komplexen Finanzinstitutionen, also kleine Banken und nicht komplexe Bankenversicherungsunternehmen, ungefähr 1000 betrug. Und da waren wir jeweils in der Spitzengruppe derjenigen, die europaweit davon tatsächlich betroffen sein wird. Das war vielleicht nochmal auch noch auf uns vielleicht ein Startpunkt für die Überlegung. Und da ist, glaube ich, die Kathi Beiersdorf auch nochmal da dran, dass wir versuchen, noch stärker auf den Punkt zu bringen, wer steckt denn eigentlich in der Liste drin und wie sieht es denn da aus an der anderen Front, bei den nicht komplexen Finanzinstitutionen?
Genau, es sind im Wesentlichen diese ganzen kleineren Genossenschaftsbanken, Raiffeisenbanken, Volksbanken, Kreissparkassen, die da natürlich dann da irgendwie anscheinend mit reinfallen in Deutschland. Und da wollte Herr Landvermann dann auch nochmal Querkontakt schließen, denn die gucken da ja sicherlich auch recht kritisch auf diese ganzen Standards, die dann nun gefertigt werden oder Vorgaben, die dann gefertigt werden.
Ja, vielen Dank. So, nochmal herzlichen Dank für Ihr Engagement, Herr Weißheim, dass Sie sich das noch zusätzlich darunter geschnallt haben.
Das wollten Sie gerade sagen, Herr Landvermann. Alles gut. Gerne dabei.
Ja, vielen Dank auch für die Ergänzung. Das ist sicherlich ein interessanter Aspekt, dass wir uns auch nochmal genauer angucken, wer sind denn die LSME, die davon betroffen sein würden, also die SME, die das genau betrifft, die den anwenden müssen. Und da werden wir auch nochmal konkretere Informationen dann nachreichen. Gut, dann könnten wir auf die nächste Folie gehen für das Konzept. Das, was sich das EFRAG Secretariat jetzt überlegt hat, nach ursprünglichen Diskussionen auch im SR Board und auch in TEC, ist, dass sie einen Building Block Approach vorschlagen. Das bedeutet, dass sie ausgehen von den Anforderungen, die man an die Voluntary SMEs, wie ich es jetzt einfach mal so nenne, stellt, die man dann als Common Component bezeichnet, dass man ausgehend davon noch zusätzliche Anforderungen definiert, die nur für die Listed SMEs gedacht sind. Und dieser Plugged-in-Component zusammen mit dem Common Component stellt dann die Mandatory, also die verpflichtenden Angaben für die Listed SMEs dar. Und darüber hinaus würde es noch einen optionalen Teil geben, wo die Listed SMEs dann Angaben machen können, aber nicht müssen. Zu diesem freiwilligen Inhalt der Nachhaltigkeitsberichterstattung gehört zum Beispiel die Berichterstattung über Ziele oder eben auch die positiven Auswirkungen, die das Engagement des Unternehmens hat oder auch die Einbeziehung von Stakeholdern. Dieser Vorschlag wurde dann im SRB, und da können Sie mich gerne korrigieren, Frau Lopatta, wenn Sie die Diskussion dort anders in Erinnerung haben. Ich hatte mir das angehört und hatte den Eindruck, dass es doch sehr kontrovers noch diskutiert wird, weil gesagt wird, dass die Unternehmen, die eigentlich freiwillig so ein Guidelines anwenden können, dass die eigentlich sich sehr stark unterscheiden von den SMEs, die verpflichtend dort den LSME anwenden müssen und dass dieser Building Block Approach, der ja bedeutet, dass doch VSME und LSME sehr stark aligned sein müssen, also das Wording in diesem Component, der für beide zutrifft, der soll eben auch aligned sein, das soll übereinstimmen, das soll alles aufeinander aufbauen, sodass der Übergang von der freiwilligen Nachhaltigkeitsberichterstattung zur verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung dann auch relativ einfach gestaltet werden kann. Und viele oder zumindest die sich zu Wort gemeldet haben, sehen da eben doch schon den Unterschied zwischen diesen verschiedenen kleinen und mittelgroßen Unternehmen so stark ausgeprägt, dass man dieses Building Block, diesen modularen Approach eigentlich dort nicht gesehen hätte, sondern eher zwei sehr unterschiedliche Standards vor Augen gehabt hat. Ich persönlich finde diesen Ansatz eigentlich sehr gut, weil es zum einen eben diesen Übergang erlaubt und zum anderen, wenn man sich die Frage stellt, wofür könnte denn so eine freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung sinnvoll sein, weil es eben bestimmte Anforderungen gibt, die auch an diese SMEs herangetragen werden, weil die schon jetzt sich auch mit diesen Anforderungen auseinandersetzen müssen und weil die im Zweifelsfall für bestimmte Angaben gar nicht abweichen von den Listed SMEs. Also da sieht man sicherlich große Überschneidungen und deswegen, ich persönlich fand diesen Building Block Approach sehr geeignet, auch das deutlich zu machen, dass auch für die SMEs, die außerhalb des Scopes sind, der CSRD, dort durchaus solche Anforderungen relevant sind und dass man die dann auch so definieren kann, wie das von den Banken beispielsweise oder von den großen Unternehmen aufgrund der Einbindung in den Lieferketten dann auch erforderlich oder für nötig gehalten wird.
Gibt es denn da an dem Zusammenhang eine Analyse, dass man sagt, die Bedarfe sind dann nochmal genau auf den Punkt gebracht worden? Oder war das eine Annahme, dass das, was der europäische Rechtsrahmen da bereithält, dass das automatisch dann auch dieses Minimum bestimmt? Also wir hatten ja so Überlegungen ja auch angestellt im Zusammenhang mit der Pilotgruppe. Und das Zweite, was ich gerne nochmal fragen wollte, das ist ja eigentlich auch das, was wir empfohlen hatten da dann vor Weihnachten im Sinne von...
Genau. Man muss sich die Ausgestaltung noch im Detail anschauen. Aber ich denke auch, dass das mit dem, was die Pilotgruppe sich vorgestellt hat, sehr kompatibel ist. Und sie hatten die erste Frage, die sie gestellt haben, trifft allerdings den Kernpunkt, wo man dann vielleicht doch sagen muss, noch ist es nicht das, was sich die Pilotgruppe vorgestellt hat oder was uns sinnvoll erscheint. Weil dieser Common Component, nämlich mitnichten, wie ich das jetzt so dargestellt habe, auf die Bedürfnisse abstellt, die jetzt schon definiert werden durch die Offenlegungsverordnung, durch andere Anforderungen im EU-Recht, sondern weil dort, und das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil dieser VSME, also dieser Common Component auch noch nicht vorliegt, also das ist noch nicht abgegrenzt.
Okay.
Man sieht, was vielleicht das auch noch als weitere Information, was derzeit vorliegt, seit der Sitzung gestern, für die wurde das veröffentlicht, sind alle 5 Abschnitte des LSME. Das heißt, der LSME, so wie er angedacht ist, mit allen Komponenten, optional, plugged in, common, liegt jetzt vor. Was davon jetzt wirklich der Common Component sein soll, das ist mir noch nicht so ganz klar. Also dieser VSME ist noch ein bisschen unklar, der ist da nicht herausgetrennt. Und die ursprüngliche Idee, die kommuniziert wurde, war, dass man dort auch Angaben aufnimmt, die durch das Cluster 8 entwickelt wurden und als wichtig erachtet wurden. Und dass diese Offenlegungsverordnungsanforderungen beispielsweise, dass man die eher in den Plugged-in-Component sehen würde. Und dann wäre es wieder eine ziemliche Abweichung von dem, was wir denken, was für die VSME auch wichtig ist. Aber so grundsätzlich als modularer Ansatz, als Building Block Approach ist der Ansatz geeignet, auch so, wie es die Pilotgruppe beurteilt hat. Und ich denke, dass es auch gut dargestellt wurde in den Sitzungen. Aber wie gesagt, gerade im SR-Board gab es da doch sehr starke Diskussionen, ob man diesen Ansatz so fahren möchte. Deswegen zum VSME gibt es noch keine weiteren Unterlagen. Ob das dann im Ergebnis so sein wird, dass der Teil des LSME-Standards ist, das muss man dann sehen. Mhm. Dann könnten wir zur nächsten Folie gehen. Vielleicht gibt es da auch schon neuere Erkenntnisse von Frau Lopatta oder auch von Thomas, dann gern gleich mit einhaken und teilen. Ansonsten würde ich kurz darstellen, wie das EFRAG Secretariat sich überlegt hat, wie man von den Full ESRS, also die ESRS Z1, wie man da zu diesem LSME kommt. Ausgangspunkt sind ganz klar diese ESRS des Z1, die Disclosure Requirements und auch die einzelnen Datenpunkte. Man hat sich aber angeschaut, welche Vorgaben muss ich in einem LSME-Standard haben aufgrund von EU-Recht, aufgrund der ESRS. Und da spielt eben beispielsweise die SFDR oder die Benchmark und Pillar 3, also diese ganzen Anforderungen, wie sie ja auch in dem Appendix 2 zu den ESRS aufgeführt sind, die spielen hier alle eine Rolle und werden berücksichtigt. Dann gibt es Vorgaben aufgrund der CSRD, das ist der Artikel 19a, die Aufzählung in der Nummer 6, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen, wo man eben gesagt hat, gut, die CSRD macht ganz konkrete Vorgaben, wie so ein Standard von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aussehen muss, beziehungsweise auch welche Themen die eingehen müssen. Und das müssen wir sicherstellen, dass das auch in unserem LSME aufgegriffen wird. Dann gibt es Angaben, die erforderlich sind aufgrund der Wertschöpfungskette. Das heißt, da sind eben auch wirklich die Bedürfnisse von anderen Unternehmen oder die eben, wo SMEs Teil der Wertschöpfungskette sind, sollen dort berücksichtigt werden. Und Cluster 8 habe ich jetzt hier nochmal das Fragezeichen dran gemacht. Das ist genau das, was ich schon erwähnt hatte, ob der VSME, also dieser freiwillige Standard, jetzt eigentlich das Cluster 8 darstellen soll, also das, was vorgeschlagen wurde seinerzeit. Das fände ich persönlich unglücklich und das wurde auch in den Sitzungen so diskutiert, dass das vielleicht nicht ganz hilfreich ist, weil dort weder das Wording übereinstimmt mit dem, wie dann tatsächlich Set 1 ausgestaltet wurde und auch an die EU-Kommission übergeben wurde. Diejenigen, die sich da noch erinnern und die sehr involviert waren in diesen Prozess innerhalb der PTFs, das gab ja doch eine sehr große Überarbeitung und ein Alignment zwischen den einzelnen Clusters im Anschluss an die Fertigstellung durch die PTF. Und dieses Cluster 8 ist aber stehen geblieben an der nach der Arbeit der PTF. Und das jetzt als Ausgangspunkt zu nehmen, ohne nochmal die Anpassung an die ESRS zu haben, das fände ich unglücklich. Aber wie gesagt, ich sehe es jetzt in den in dem, was uns als Vorschlag vorgelegt wurde, beziehungsweise der Tech, sehe ich das nicht, dass dort viel aus dem Cluster 8 drin ist. Das, was wir sehen als Vorschlag, ist eher, dass dort wirklich von den ESRS ausgehend reduziert wurde, ein bisschen anders strukturiert wurde, und wie, werde ich auch gleich noch vorschlagen oder vorstellen.
Kann ich gleich nochmal einhaken hier? Also vielleicht kann man nochmal die Tech-Mitglieder befragen, die wir jetzt, ich weiß nicht, wie der Klaus Hufschlag ist, glaube ich, herangekommen. Aber Thomas, wie ist denn da die Diskussion aus deiner Sicht gelaufen dann?
Was Cluster 8 angeht?
Ja, oder insgesamt, was die Konstruktion hier an, was jetzt die Kati Beiersdorf jetzt hier beschrieben hat, im Sinne als Ansatz?
Naja, also im Grunde genommen genau so. Also es gab dazu eine mehr oder weniger breite Zustimmung, erstmal diesen Plug-in-Ansatz zu wählen und zu sagen, wir müssen prioritätsbedingt mit dem LSME anfangen. Es wäre sicherlich auch andersrum gut gewesen. Die Überlegung gab es auch, dass man zuerst mal mit dem Kleinstandard sozusagen anfängt und dann beim Größeren darauf aufbaut. Aber aus Zeitgründen, so habe ich die Diskussion wahrgenommen, hat man gesagt, wir fangen mit dem LSME an und versuchen aber trotzdem während der Entwicklung zu schauen, was ist davon sozusagen zu welchem Block zugehörig. Diese Cluster 8 Präsentationen, die wurde der Tech vor, das ist im letzten Jahr noch passiert, einmal gehalten, und die ist im Grunde, ist die überwiegend auch kritisiert worden, weil es zu stark auf die wirklich, also Minimalbedürfnisse noch kleinerer als der kleinen Unternehmen abstellt und auch zu wenig Bezug nimmt auf die Informationsbedürfnisse der Kapitalmarktteilnehmer, sprich Finanzmarktteilnehmer, so rum. Ja, also ich meine, wenn, also die These ist ja die, unabhängig davon, ob ein SME listed ist oder nicht, sind die Informationsbedürfnisse aufgrund der SFDR möglicherweise nicht so unterschiedlich. Und das war einer der Kritikpunkte, die auch bei der Cluster 8 Präsentation wahrgenommen habe. Mhm.
Gab es denn irgendwelche Erwägungen nochmal? Wir hatten ja gerade über die Zahlen gesprochen gehabt, über 1000 versus 100 im deutschen Umfeld. Das ist ja, macht das ja nochmal einen großen Unterschied. Dass man jetzt auch mal aus dem Blickwinkel der von nicht komplexen Finanzinstitutionen nochmal besonders drauf geguckt hat, was deren Informations- oder Berichtsumfeld angeht.
Also das muss man ja teilen, ne? Also die Finanzinstitutionen sind einmal die Verbraucher der Informationen, einmal sind sie auch Lieferant der Informationen. Die Brille der Verbraucher wird überwiegend dadurch abgedeckt, indem man sagt, was Kati auch sagte, wir schauen uns an, was steht in der Säule 3 Berichterstattung für die Banken drin, was steht im EU-Klimagesetz, was steht in der SFDR und so weiter drin. Was die Zahlen angeht, ist es so, dass wir bei EFRAG wissen, dass es europaweit ungefähr 1000, es sind, ich glaube, ein bisschen mehr als 1000 gelistete und damit berichtspflichtige KMU gibt, was die Anzahl der nicht komplexen Finanzinstitute und Captive Insurance angeht, da ist die Zahl nicht stabil. Also die wurde nur, ich kann mich gar nicht erinnern,
ob meine Zahl. Muss aber höher sein, ne? Also nach dem, was ich habe, also gab es, wie gesagt, in dieser Expertenforum ja auch eine Angabe, wo allein, also auf das deutsche Umfeld bezogen, wir 100 listed SMEs hätten und 1000 praktisch nicht komplexe Finanzinstitute.
Ja, mag
sein. Das ist mal rein aus der deutschen, und wir waren immer in der Spitzengruppe, so ich das gesehen hatte. Mhm. Das heißt also, wir haben da eigentlich auch einen Aspekt mit drin, dass wir auch die hier als Preparer mit drin haben, was jetzt beispielsweise im Moment auch vielfach durch den DNK abgedeckt wird, wenn man jetzt mal sagt, wer ist denn davon betroffen in Deutschland. Ja. Ich weiß nicht, Kerstin, du hattest also, gab es da beim Board auch schon eine erste Diskussion zu dem Thema SME-Standard?
Also nur zu der ersten Folie, die Frau Beiersdorf gerade dargestellt hat, zu dem Building Block Approach, da haben wir zu diskutiert, weiter noch nicht.
Okay.
Ja.
Martin Bolten?
Kommt ja auch dann darauf an, wie der deutsche Gesetzgeber jetzt den Anwendungsbereich gestaltet, weil es gibt ja bestimmte Regelungen, die unabhängig jetzt von der Größe Finanzinstitute anzuwenden haben und dann auch wie große behandelt werden. Und da ist jetzt auch die Frage, wie die CSRD-Umsetzung in Deutschland erfolgt, dass hier dieser Building Block Approach für die überhaupt nicht zum Zuge kommt, weil die ganze Packung anwenden müssen.
Okay, also wir hätten noch eine Weichenstellung praktisch beim deutschen Gesetzgeber, Aber wenn wir die jetzt in diese Richtung laufen sollten, SME-Standards, dann wäre das insoweit auch eine große Relevanz da, oder? Ja.
Genau, aber hängt von der nationalen Umsetzung dann ab.
Ja, okay.
Vielen Dank.
Dann spiele ich mal wieder zurück zu Kadi Beiersdorf. Ich will jetzt gar nicht da großartig hier weiter intervenieren.
Merlin, wollte ich zu dieser Folie nur noch kurz anmerken, dass wir praktisch aus diesen Überlegungen wird dann der sektorübergreifende LSME sich überlegt, der, wie gesagt, jetzt mit diesen 5 Abschnitten vorliegt. Und worauf explizit immer hingewiesen wird, ist, dass die sektorspezifischen Anforderungen, die es vielleicht dann auch noch geben soll für SMEs, dass die abgefragt werden im Rahmen der Erarbeitung der Sektorstandards. Also da wird es dann so der Plan derzeit jeweils eine Frage geben, die eben immer auch noch lautet, welche Angaben hiervon sind sinnvoll für SME oder sollten von SME auch gemacht werden. Also das wird auch ein Thema, was dann sukzessive nach der Erarbeitung der Sektorstandards noch mit aufkommen wird. Dann können wir auf die nächste Folie gehen. Die Grundlage als CSRD, der CSRD hatte ich schon angesprochen, Artikel 19a 6, da wird also ausgeführt, auf welchen Informationen sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung von KMU beschränken kann. Und hier vielleicht nur der eine Hinweis, dass diese Aufzählung eine Diskussion ausgelöst hat, inwiefern eigentlich auf Due Diligence-Prozesse eingegangen werden muss, weil Due Diligence hier als Begriff nicht explizit erwähnt ist. Der konzeptionelle Ansatz, der hier zunächst gewählt wurde, ist, dass man dann gesagt hat, gut, dann greift man immer diese einzelnen Punkte auf, die unter C hier gewählt sind mit Maßnahmen zur Ermittlung, Überwachung, Verhinderung, Minderung und Behebung der Auswirkungen. Aber man würde nicht auf die Due Diligence-Prozesse als solche abstellen. Das sieht man auch an den folgenden Folien, die ich dann aufzeige, dass man das als Konzept sich überlegt hatte. Das hört sich natürlich nicht wirklich sinnvoll an, weil von der Idee her, was man hier rauslesen kann, geht es ja schon um die Due Diligence-Prozesse. Und das hat jetzt, das hatte Thomas nochmal rückgemeldet, das hat jetzt auch in der Textsitzung gestern der Vertreter von der DG FISMA nochmal bestätigt, dass es also nicht so gemeint war, dass man hier, weil man den Begriff Due Diligence nicht explizit aufgeführt hat, auch nicht auf Due Diligence-Prozesse abstellen wollte. Aber von der Idee her hat sich also das EFRAG-Sekretariat überlegt, welche Themen sind denn hier nicht explizit angesprochen und können deswegen auch freiwillig oder gar nicht in dem Standard auftauchen und welche Themen sind hier explizit angesprochen. Also beispielsweise, dass es nicht mehr die Opportunities gibt, liegt auch daran, dass hier eben wirklich nur auf die negativen Auswirkungen abgestellt wird. Dass auch die Transition Plans rausgefallen sind, wie man dann sehen wird, wenn man sich die Sections im Detail anschaut, dass das Stakeholder Engagement oder die Einbindung von den Stakeholdern eines Unternehmens nicht mehr als verpflichtender Bestandteil der Angaben drin ist, ist auch darauf zurückzuführen. Also EFRAG ist da so vorgegangen, dass sie wirklich geguckt haben, was kann hier raus, weil es offensichtlich nicht gemeint ist, was ist nicht explizit angesprochen. Targets und Progresses sind auch nicht explizit angesprochen und deswegen auch hier die Herangehensweise von EFRAG. Dann gibt es hier Möglichkeiten auch zu vereinfachen und Targets, wie man im Folgenden dann sehen wird, sind beispielsweise jetzt nur noch voluntary zu berichten. Gut, von daher kommt diesem Artikel 19a, dieser Nummer 6 hier besondere Bedeutung zu, weil das so der Pfeiler war oder die Basis, von der aus EFRAG dann auch argumentiert und konzeptionell sich überlegt hat, wie sie vorgehen bei diesem Standard. Gut, dann können wir gerne zur nächsten Folie gehen. Das zeigt nochmal, das ist aus einem EFRAG-Papier nochmal rausgezogen und zeigt nochmal, wie dieser Building Block Approach angedacht ist. Hier sind jetzt schon die einzelnen Disclosure-Angaben drin. Darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen. Das, was rot ist, hier vielleicht eben nochmal ganz plakativ dargestellt. Was ist denn jetzt wirklich optional? Was ist also auch im Standard selber nur als Voluntary Disclosure Requirement dann dargestellt? Das betrifft eben die Views and Interests of Stakeholder, Material Opportunities, Positive Material Impacts and Targets. Und das zieht sich durch den Standard durch, dass immer dann, wenn es auch um die Stakeholder geht, das eben als voluntary dann dargestellt wird. Zu den einzelnen Vorgaben, die jetzt dann im Common Building Block und in den Plugged-in-Komponenten sind, kommen wir dann noch. Gut, dann gerne zur nächsten Folie. Das fasst es nochmal zusammen, was wir bis jetzt gesehen haben. Wir haben also vielleicht noch einen wichtigen Punkt, den ich noch nicht genannt hatte, nämlich das Ganze ist als Standalone-Dokument gedacht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ganz am Anfang auch gefragt wurde, soll es vielleicht einfach auch ein Dokument werden, wo auf die ESRS Z1 referenziert wird. Und da gab es auch nicht gleich diese Einigung, zumindest im SRTech nicht. Man hat da also dann überlegt, wie es am günstigsten wäre, aber ganz klar dann zum Schluss auch von Chiara nochmal zusammengefasst, so ein Standalone-Dokument ist schon sehr sinnvoll, einfach um auch für die SMEs tatsächlich ein Dokument zu haben, was für sie anzuwenden ist und nicht jedes Mal in die ESRS Z1 verwiesen zu werden und sich dort in diesem ESRS zurechtfinden zu müssen. Ausgangspunkt ist aber das Z1. Man hat diesen Entscheidungsbaum, den ich vorne auch dargestellt habe, als Grundlage genommen und sektorspezifische Anforderungen wird man später prüfen. Dann können wir auf die nächste Folie gehen. Und das zeigt jetzt die Struktur des Standards, wie man sie jetzt auch in den Unterlagen findet, die die Tech gestern diskutiert hat. Man hat also jetzt Vorschläge schon unterbreitet zu allen 5 Sections. Die 5. Section heißt hier noch Governance Disclosures, die heißt aber tatsächlich jetzt Business Conduct Disclosures, weil man auch wirklich nur sehr wenige Anforderungen auch definiert hat, die wirklich ganz klar den Business Conduct Disclosure Bezug haben. Und die Governance Angabepflichten sind, sofern es sie denn noch gibt, das sehen wir gleich, sind komplett in den ESS 2, also beziehungsweise in der Section 2 in den General Disclosure aufgegangen. Was ist jetzt die Idee von der Struktur, dass man General Requirements hat, die grundsätzlich ESRS 1 widerspiegeln, dass man General Disclosures hat, das orientiert sich an dem ESS 2, ist allerdings zusätzlich noch versehen mit so zentralisierten Angabepflichten, zum einen zu Policies und zum anderen auch zu Actions und Resources. Sie kennen diesen Vierklang sozusagen, den man immer in dem einzelnen ESRS gesehen hat, dass man also Policies, Actions, Targets und Metrics für jeden einzelnen ESRS definiert hat. Und jetzt hat man gesagt, in diesen Topical Sections, Section 3, 4 und 5, wird man nur noch die Metrics definieren und in den und die Policies und Action und Resources, die sind in den General Disclosures beschrieben und Targets auch, aber die, wie gesagt, als voluntary, als freiwillige Anforderungen. Man hat sich auch darauf verständigt, dass man die Policies zu den Themen angibt, die wesentlich sind und eine Angabe macht, sofern sie nicht vorhanden sind, sofern man sie eben ursprünglich als wesentlich identifiziert hat, die Themen. Gut, das ist so die grundlegende Struktur. Vielleicht noch eine Ergänzung dann zu den Metrics, die man von der Idee her nur noch in Section 3, 4 und 5 wiederfinden soll. Es finden sich dort auch noch andere Angaben, aber die Idee ist, dass in diesen Sections nur Metrics-Anforderungen aufgeführt sind. Wie Sie wissen, gibt es nach den ESRS-Standards viele und insbesondere die SFDR-Angaben, die dort einer von der Wesentlichkeitsprüfung ausgenommen sind. Und das hat man hier geändert. Man hat also gesagt, eine Erleichterung besteht darin, dass man die nicht alle als verpflichtend definiert, sondern hier auch die Wesentlichkeitsprüfung einzieht. Das Problem ergibt sich dann, wenn man sagt, naja, welche Informationen brauchen denn aber beispielsweise Banken? Wenn man feststellt, dass es für die Banken nicht reicht, eine Negativmeldung zu bekommen oder gar keine Informationen zu haben, weil die Unternehmen sagen, das ist bei mir unwesentlich, um aber als Bank ein Finanzprodukt als nachhaltig deklarieren zu können oder das bewerben zu können als nachhaltig, reicht es vielleicht für mich nicht aus, von den 100 SMEs, die in so einem Finanzprodukt vielleicht mit abgebildet sind, 99 Mal die Informationen bekommen zu haben, ist es unwesentlich, weil es ja gegebenenfalls auf dieser aggregierten Ebene dann doch wesentlich sein kann. So ähnlich wie ich eben im Konzernabschluss mir schon trotzdem alle Töchtergesellschaften angucken muss, um feststellen zu können, welche sind denn davon unwesentlich einzeln, aber auch in Summe betrachtet. Das ist sicherlich nicht hilfreich oder auch gar nicht möglich, dass ich von Anfang an sage, die untersten 30 lasse ich weg, die sind nicht wesentlich. Und so könnte sich eben hier dieses Thema auch stellen, dass hier ein Wesentlichkeitskonzept eingezogen wird, zur Vereinfachung gedacht für die SMEs, was aber dann an den praktischen Anforderungen sozusagen damit konfligiert. Und EFRAG hat auch hier ganz klar gesagt, dass sie das noch abstimmen, dass sie insbesondere sich an die Finanzmarktteilnehmer nochmal wenden und das abstimmen wollen, inwiefern das eigentlich möglich wäre. Genau. Eine Negativliste soll es auch nicht mehr geben. Also das, was als Überbleibsel von der Rebuttable Presumption bei den ESRS dann in den Standards enthalten war, nämlich dass man sehr viele Pflichtangaben hat, unabhängig von der Wesentlichkeitsprüfung, das wird hier fallen gelassen, aber es gibt auch keine Negativliste. Gut. Gibt es Anmerkungen soweit? Ich sehe es nicht. Dann können wir auf die nächste Seite gehen. Und hier würde ich gerne nochmal die Sections 1 und 2, also General Requirements und General Disclosures, die es sozusagen bis vor ein paar Tagen, als Ihnen diese Unterlage auch zugeschickt wurde, nur gab, die habe ich hier nochmal vorgestellt. Etwas im Detail und eine Übersicht, die ich ganz hilfreich fand, die EFRAG auch gemacht hat, war, dass man gesagt hat, okay, an welchen Stellen hat man jetzt Anpassungen vorgenommen im Vergleich zu dem ESRS 1 und an welchen Stellen gab es kaum oder keine Anpassungen. Die Anpassung, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass die Anpassungen eben deshalb auch gemacht wurden, um der CSRD hier Rechnung zu tragen und nur auf die Themen abzustellen, die dort auch wirklich abgefragt werden. Bei den Auswirkungen, also den Impacts, wird nur auf negative Impacts abgestellt. Das Konzept mit der Wesentlichkeitsprüfung hatte ich gerade schon versucht, nochmal darzustellen, dass es geben soll für diese Metrics. Wenn ein Thema als wesentlich erachtet wird, hat das auch wieder Auswirkungen für die Darstellung von den Policies und von den Actions und Resources, weil nur dann, wenn ein Thema wesentlich ist, muss man sich auch zu diesen Punkten äußern. Wenn das Thema nicht wesentlich ist, dann muss man sich dazu auch gar nicht äußern. Wenn es aber wesentlich ist und man keine Policy hat, dann muss man den Punkt angeben. Es gibt weiterhin ein paar Angaben, die von dieser Wesentlichkeitsprüfung trotzdem ausgenommen sind, das sind ESRS 2 und E1. Und das kennt man, also dass E1 zu den Klimaangaben ausgenommen ist, das kennt man auch aus den Full-ESRS. Aber gerade die Angaben von der SFDR sind hier also mit einer Wesentlichkeitsprüfung belegt. Das soll eine Erleichterung darstellen. Aber wie gesagt, ob das praktikabel ist, ob das überhaupt geht von dem, was hier von den SME an Anforderungen gestellt wird an die SME, das muss man nochmal abklären. Due Diligence soll entfallen, das ist letztlich noch dann alter Stand, der daher rührt, dass man eben gesagt hat, das ist nicht explizit in der CSRD aufgelistet und deswegen wird es hier konzeptionell nicht im Gesamtkonzept aufgegriffen, sondern nur noch in einzelnen Abschnitten. Aber wie gesagt, das wurde jetzt auch nochmal klargestellt durch DJ FISMA und das war eigentlich auch unter den Teilnehmern von der SR-Tech, wurde das auch mehrheitlich dargestellt, dass man gesagt hat, dass eigentlich Due Diligence-Angaben wichtig sind und hier auch vom Konzept her auch aufgegriffen werden sollten. Freiwillige Angaben, Opportunities, Targets hatte ich auch schon erwähnt, dass das wesentliche Änderungen zu dem ESRS 1 sind. Wo es keine Anpassung gibt, und das ist vielleicht auch nochmal interessant, in vor allen Dingen zwei Aspekten. Wesentlichkeitskonzept ist klar, doppelte Wesentlichkeit gilt auch für die SMEs. Es gibt aber die Angabepflichten für unternehmensspezifische Angaben auch in dem SME-Standard. Das heißt, Entity-Specific Disclosures shall also die sollen gemacht werden, immer dann, wenn das Unternehmen noch zusätzliche Themen identifiziert. Ich persönlich habe schon Schwierigkeiten, das Themen zu mir zu überlegen, die nach den Full-ESRS, also nach dem Set 1, für die großen Unternehmen noch über das hinausgehen könnten, was ohnehin schon alles definiert und festgeschrieben ist. Warum man jetzt bei den SMEs diese unternehmensspezifischen Angaben noch so festschreibt, weiß ich nicht, ob das erforderlich ist. Ich denke eher nein, weil ich kann mir praktisch kaum Fälle vorstellen, wo es wirklich Angaben gibt zu einem Thema, was nicht schon an anderer Stelle angesprochen ist und wo man sich an anderer Stelle dann orientieren kann, welche Informationen dazu erforderlich sind oder freiwillig denkbar sind. Das fand ich also nochmal, wollte ich nochmal hervorheben, dass das an der Stelle so geblieben ist von dem Ansatz. Wo man, glaube ich, noch nicht ganz am Ende ist von der Überlegung, ist die Wertschöpfungskette. Da hat mir Thomas auch nochmal den aktuellen Stand aus der Diskussion von gestern übermittelt. Bisher ist es so, dass man gesagt hat, man macht für die Wertschöpfungskette, sieht man es so, dass es auch hier Wesentlichkeitsüberlegungen gibt. Man hat ja ohnehin den risikoorientierten Ansatz. Wenn man dann noch das Wesentlichkeitskonzept betrachtet, dann ist man da eigentlich auch bei der Wertschöpfungskette für SMEs schon so, dass man sagen kann, die ist einfacher. Das sollte für SMEs auch machbar sein. Jetzt wurde noch mal überlegt, ob es denn denkbar ist, dass man das auch als freiwillige Angaben definiert. Das Problem daran aber wiederum, wenn man sich überlegt, dass es ja diesen Cap gibt, das heißt, in den ESRS Z1 wird festgeschrieben, dass alles das, was ich von einem SME abfordern kann, gemäß Standard, also gemäß ESRS, das ist dadurch beschränkt, was das SME laut dem LSME-Standard selber informieren muss. Wenn jetzt also das SME keine Informationen zur Wertschöpfungskette machen muss, weil es eine freiwillige Angabe ist, heißt das dann, dass die großen Unternehmen, die also Z1 anwenden, diese Fragen auch nicht einfordern können, zumindest nicht nach dem ESRS von den SME-Unternehmen. Und das könnte, das müsste man, wie gesagt, auch noch abklären und diskutieren. Da könnte es ja durchaus ein Problem geben, wenn man selber die Informationen braucht, um seine Wertschöpfungskette vollständig abzubilden, aber diese Informationen aufgrund des CAPs, zumindest von den SMEs, nicht geliefert werden müssen. Also das ist noch ein Punkt, den man sicherlich noch diskutieren muss. Vielleicht haben Sie da auch direkt Anmerkungen dazu oder Bedenken oder Zustimmung auch zu dem Konzept mit den freiwilligen Angaben. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es eben aufgrund der Bedürfnisse von denjenigen, die Informationen brauchen, von dem SME, hier ein Konflikt geben könnte. Herr Weisheim.
Ja, ich erlebe das gerade verschiedentlich in der Beratung, und zwar bezogen auf das Lieferketten-Sachwerkspflichtengesetz. Da werden die Pflichten auch weitergegeben an die nicht unmittelbaren Adressaten. Und die Konsequenzen sind, also das Ganze ist eigentlich relativ ungeregelt. Man weiß eigentlich nicht so richtig, wo man dahin kann, hin beraten kann mit dem Ganzen. Die Unternehmen können sich dem Ganzen nicht entziehen, sind gehalten, bestimmte Anforderungen zu erfüllen, möchten sich aber gleichwohl nicht vertraglich verpflichten. Es werden solche Vertragsunterlagen, Vertragsergänzungen versandt. Und da steht eigentlich dann oftmals das ganze Programm des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes drin. Und das geht dann alles sehr weit. Der Punkt ist der, dass viele das einfach unterschreiben werden, ohne da weiter drüber nachzudenken von den Kleinen. Und dann sind wir bei den Konsequenzen eines solchen Handelns, die dann irgendwann vielleicht auftreten mögen. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein unbefriedigender Zustand.
Vielen Dank, Herr Weisheim. Gibt es vielleicht darauf direkt noch Reaktionen von anderen großen Unternehmensvertretern oder auch von Ihnen, Herr Wolten, aus Bankensicht?
Nee, kann ich jetzt erstmal noch nichts zu sagen.
Dankeschön. Gut, dann würde ich gern weitergehen und darstellen wie die Section 2, also sozusagen die in Anlehnung an ESRS 2 gestaltete Section aufgebaut ist zu den General Disclosures. Ein wichtiger Punkt ist, dass man die Angaben zur Governance weitgehend gestrichen hat. Man hat die Angabe beibehalten, GOV 1, also zur Rolle von Vorstand und Aufsichtsrat. Und man hat auch, ja, also das insbesondere beibehalten als einzige Angabe, was ein bisschen unglücklich ist, wenn man sich eben auch anschaut, dass beispielsweise die CFDR auch darauf abstellt, ob ein Unternehmen Good Governance Practice hat. Und das sind also auch Informationen, die eigentlich abgefragt werden müssen, sodass ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht noch schwierig wird, dass man diese ganzen GOV 2, 3 und 5 zu der Ausgestaltung, insbesondere auch zu den Performance Incentive Schemes, also welchen Anhaltspunkt man dort eingebaut hat in die Vergütungssysteme in Bezug auf Nachhaltigkeit, weil gerade Remuneration ist sozusagen ein Kriterium für die gute Governance eines Unternehmens. Also das ist vielleicht etwas, wo es nochmal Diskussionen geben wird, aber bisher der Vorschlag, dass man diese Angabepflichten streicht. GOV 4 hat man angepasst und Due Diligence, eben dieses Konzept, was man sich ursprünglich überlegt hatte, dass es nicht vollständig dargestellt werden muss, das wird sicherlich wieder rückgängig gemacht, auch nach dieser neuen Überlegung bei Tech von gestern. Zu der zentralisierten Angabe zum Prozess der Wesentlichkeitsprüfung einerseits und auch zu Policies und Actions hatte ich schon was gesagt. Ich zeige das auch gleich nochmal an einem Beispiel, wie das dann aussehen würde in diesem Standard. Und man hat das geändert mit den Targets, dass das eben eine freiwillige Angabe ist und man hat das auch nach vorne gezogen. Und das passt eigentlich auch sehr gut, dass man dadurch einen zwar relativ langen Abschnitt 2 hat, aber andererseits finde ich das von der Konzeption her ziemlich nachvollziehbar und auch gut lesbar, dass man diese zentralen Themen auch wirklich vorne abgearbeitet hat und nicht diese Wiederholung hat in den einzelnen Standards. Gut, dann gucke ich gerade noch mal. Können wir gerne auf die nächste Seite gehen, wenn es auch keine weiteren Fragen gibt. Und hier ist noch mal auf den nächsten Folien, ich glaube auf den 3 oder 4 nächsten Folien ist das noch mal dargestellt, wie sich das mit der Darstellung in Bezug auf Policies und dieser Zentralisierung dieser Angabeanforderungen derzeit darstellt. Das ist also alles in der Section 2 und man hat hier ein eigenes Disclosure Requirement, dann definiert IR3, wo es dann darum geht, diese Policies darzustellen, was ich derzeit noch etwas unglücklich finde. Und man sieht es, wenn Thomas, wenn du mal ganz kurz durch die nächsten 3 oder 4 Folien durchscrollen könntest, das ist sozusagen alles diese eine Textziffer. Ich glaube, einen weiter geht es noch, ne? Genau. Also das ist alles das, was es zu dieser Textziffer gibt mit Policies. Und wenn man sich die Konzeption überlegt, dass dir eigentlich heißt, wenn du ein wesentliches Thema identifiziert hast, dann gib uns dazu bitte an, was du für eine Policy hast. Wenn du keine Policy hast, dann gib das bitte auch an. Und vieles davon kommt auch aus den PAIs, also dass dort diese Angaben explizit gefordert sind, um den Anteil der Unternehmen berücksichtigen zu können oder angeben zu können, die eben solche Policies nicht haben, beispielsweise in Bezug auf Menschenrechte. Also man sieht das dann an diesen Fußnoten, dass das dann ewig lange Fußnotenblöcke sind, weil es diese Referenzen sind zur Offenlegungsverordnung, zu diesen Principal Adverse Impact Indicators. Und das ist also von der Idee her, hatte ich ja gesagt, finde ich das sehr gut, dass man das vorne zentralisiert und vereinheitlicht. Ich glaube, von der Ausführung her gibt es da wirklich noch ein bisschen Möglichkeiten zur Verbesserung, indem man das alles ein bisschen streamlined und wirklich auf die Indikatoren oder auf die Policies nochmal explizit verweist, die erforderlich sind aufgrund der Offenlegungsverordnung und ansonsten einen allgemeinen Text voranstellt, was man unter einer Policy versteht und wie damit umzugehen ist. Den gibt es auch schon vorne. Das wollte ich nur noch mal als Beispiel anfügen, wie sich das konkret derzeit darstellt in dem Stand, der veröffentlicht wurde, dass also so eine Zentralisierung der Policies erstmal eine gute Idee ist. Aber wenn man sich das im Detail anguckt, da gibt es sicherlich noch einiges, was man dann beim Editieren oder beim wirklichen Überarbeiten des Standards mit anmerken kann und sollte. Gut. Dann sind wir meines Erachtens mit den Ausführungen. Ich gucke mal. Genau, wir können auf die nächste Folie nochmal gehen. Und da ist vieles nochmal aufgeführt, was jetzt für die Topical Sections nochmal relevant sein wird und nochmal diskutiert werden soll. Also zum einen, dass dort nur noch die Kennzahlen aufgeführt sind. Die konzeptionellen Überlegungen basieren letztlich auf dem, was wir im Entscheidungsbaum gesehen haben. Und hier ist das auch nochmal aufgeführt mit den Vorschlägen aus Cluster 8. Aber so wie ich jetzt auch Thomas verstanden habe, das ist vielleicht auch schon so lange her, die Diskussion, dass die gar nicht mehr war ist und man sich jetzt wirklich auf die LSME, auf den LSME-Standard, auf diese 5 Sektionen beschränkt. Und so sieht es auch in den Vorschlägen aus, die gestern diskutiert wurden, dass man also dieses VSME-Thema erstmal außen vor lässt. Aber man möchte auch hier die Granularität weiter verringern. Und das werden eben die Themen sein, die man demnächst in der Tech und sicherlich auch im SL-Board diskutieren wird. Dann bitte noch mal auf die nächste Folie. Was sicherlich noch offen ist, ist diese Entscheidung zu der Wesentlichkeitsprüfung, was ich auch versucht hatte darzustellen. Geht das eigentlich, dass man die Wesentlichkeitsprüfung durchgängig oder eben auch nur teilweise erlaubt oder vorsieht, oder widerspricht das eigentlich dem, was die Anforderungen sind, die die SMEs sehen, nämlich dass sie auf jeden Fall diese Angaben machen müssen? Etwas, was im Konzept angesprochen wurde, ich glaube im Januar war das, ist das Konzept Undue Cost. Und ich fand das ganz interessant, heute Morgen zu hören, dass es auch etwas ist, was jetzt in dem ISSB, also in dem IFRS S1 auch nochmal aufgenommen wurde als Konzept, weil zunächst mal wurde es von der Tech nicht sonderlich wohlwollend aufgenommen, dass man überlegt, in den SME-Standard das Konzept Undue Costs mit aufzunehmen. Das muss man also auch sehen, wie das weiter diskutiert wird. Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass das für einige Angaben eine sehr sinnvolle Ergänzung sein kann. Wir sehen die auch in den IFRS, da gibt es das Konzept ja auch. Nicht durchgängig, wie jetzt vielleicht sogar bei den S1 und S2, aber es gibt es auch als Konzept. Vereinfachung bei den Anforderungen der Wertschöpfungskette, das hatte ich auch angeführt, was man dort noch überlegt und woran das vielleicht eben auch dann noch haken könnte, was man abprüfen muss. Ganz viele, ganz konkrete Vereinfachungen sind jetzt in den Unterlagen noch markiert, die also dann in dem Tech und SRB diskutiert werden sollen. Das würde jetzt aber sozusagen den Rahmen sprengen, welche Detailangaben das sind. Das kann man dann sicherlich auch gut nochmal aufzeigen, wenn dort die Diskussionen etwas weiter vorangeschritten werden. Und das wird sicherlich ein Thema sein bei der nächsten Fachausschusssitzung. Genau, und die inhaltlichen Entscheidungen zu ESG, die waren jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht absehbar. Wie gesagt, die liegen jetzt vor und kann man auch gut auswerten. Dann wäre das von meiner Seite zu dem Überblick. Vielleicht haben Sie Anmerkungen schon zu dem einen oder anderen Punkt oder noch Fragen. Dann sehr gern. Kann ich wieder an Sie übergeben, Herr Langfermann. Vielen Dank.
Ja, wir haben noch 5 Minuten, glaube ich, Zeit. Also was mir so ein bisschen ins Auge gefallen ist, natürlich das Thema mit der Zentralisierung der Policies und dafür glaube ich, dass man dann oben nur noch Angaben dann zu dem Administrative Board, den jeweiligen zur Governance-Struktur macht, aber keine Verbindung mehr zu den Sustainability Matters. Trifft das die Lebensrealität? Vielleicht mal den Herrn Fragen, den Herrn Beisheim oder die Frau Remuga mal. Wie nehmen Sie das Thema wahr, aus dem, wenn man jetzt mal mit der praktischen Perspektive drauf guckt, hilft das weiter oder ist es zu komplex? Das Gleiche würde ich auch nochmal fragen Richtung Wesentlichkeit. Soll man es selber beurteilen? Wie weit braucht man denn da in dem Zusammenhang schon eigentlich eine Vorgabe dann?
Ich würde einfach mal anfangen, wenn ich darf, Herr Beisheim. Also ich sage mal, das Thema Zentralisierung, also was ich in dem Feld sehe, ist das Thema Hilfestellung. Also Zentralisierung von, ich sage mal, Vorgaben von Policies und Co., das haben die meisten nicht. Ne? Also ich sage mal, da geht schon die Frage, was ist da eine Policy etc., was gehört da rein? Und ja, in den kleinen und mittelständischen Unternehmen besteht natürlich schon der Bedarf oder ich sage mal, der Wunsch, sogenannte Management-Systeme sowieso so lean wie möglich aufzustellen. Daher finden tatsächlich solche Themen im Bereich der Policies, mehrere Themen in eine Policy reinzuthemen, ne, wenn das Verständnis ist, dann findet das in der Realität schon statt. Aber ich glaube, da braucht es dann viele Guidelines, wie das dann tatsächlich umgesetzt werden soll. Ne? Also das Thema Komplexität ist einfach immer wieder da und muss immer wieder kritisch betrachtet und diskutiert werden.
Vielen Dank, Frau Muga.
Für mich ist das wieder so ein ähnliches Thema wie das, was ich vorhin schon einmal kurz andiskutiert hatte, und zwar der Punkt, will man mehr Vorgaben? Das zieht sich eigentlich immer wieder durch unsere ganzen Themen hindurch. Möchte man mehr Vorgaben haben, die dann allerdings auch vielleicht verpflichtend sind und einzuhalten sind und Probleme nach sich ziehen? Oder möchte man lieber selber aktiv werden können? Dieses selber aktiv werden können halte ich deswegen für schwierig, weil das Know-how irgendwie gar nicht da ist und auch das Gefühl dafür gar nicht da ist, diese Themen eigenständig zu bearbeiten. Und andererseits scheue ich mich halt eben auch zu sagen, man sollte das alles sozusagen verpflichtend vorgeben. Dann entsteht das eben andere Problem. Ich bin da wirklich zwiegespalten.
Sehe ich genauso. Also wenn ich nochmal ergänzen darf, daher meinte ich also das Thema Hilfestellungen, ne? Also weil die Expertise nicht da ist, Entschuldigung, daher Hilfestellungen, ja, so viele verpflichtende Vorgaben, würde ich sagen, vorsichtig.
Ja, sehe ich auch so.
Gibt es dazu weitere erste Eindrücke, Bolton?
Also ich bin ein Verfechter der Freiwilligkeit und ich glaube, dass durch genauere Vorgaben nicht unbedingt dadurch geholfen wird. Und das muss ich in der Praxis herausstellen, wahrscheinlich auch einen großen Beratermarkt füttern. Aber ich glaube nicht, dass es für die Anwender leichter wird, je konkreter die Vorgaben sind.
Sonst noch erste Eindrücke?
Professor, Sie hatten sich vorhin noch gemeldet.
Ich glaube nicht.
Ja, genau. Ich glaube auch nicht.
Das war ein Applaus.
Ja.